herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und wie schön, dass sie noch mal da ist. So wenige Tage vor dem Fest, die wunderbare Schauspielerin und Charakterdarstellerin Anja Kling, preisgekrönt und immer wieder sehr besonders. Anja, herzlich willkommen. Wir freuen uns.
Danke, ich freue mich auch.
Und dass du dann auch noch in so einer Wahnsinnsfarbe hier auftauchst.
Ja, ich habe gedacht, ich mache heute mal den Weihnachtsbaum kurz vor Weihnachten und komme in grün.
Das ist so toll, das ist wie so ein Pyjama-Look, ne? Wie man es
ja,
jetzt so
aber
hat.
Es ist natürlich kein Pyjama.
Nein, ist ja klar, aber es sieht mega aus.
Dankeschön.
Das sehr schön.
Bettina Zimmermann, die designt das.
Die Schauspielerin Bettina Zimmermann
designt
es.
Die Schauspielerin Bettina Zimmermann designt es für Seidenstecker, jetzt habe ich es gesagt.
Und so nebenbei macht die so Design oder ja, hat man mehrere Sachen oder hat die eine Kollektion?
Die hat eine ganze Kollektion.
Ach, hör auf.
Und zwar jedes Jahr eine neue.
Ja.
Und das ist aus der ganz neuen.
Sieht toll aus. Sag ihr bitte den lieben Gruß, war ja auch schon oft bei uns zu Gast. Sieht super
ihr.
Aus. Bist du denn schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung auch?
Naja, so richtig noch nicht. Wir haben allerdings den Weihnachtsbaum wenigstens schon mal gekauft, aber ich hatte jetzt noch so viel zu tun die letzten Tage, die so gar nichts mit Weihnachten zu tun hatten, dass ich hoffe, dass es ab morgen mal so losgeht. Ab morgen habe ich nichts mehr. Und dann kann ich mich ganz auf Weihnachten konzentrieren und dann wird das schon.
Dann wird geschmückt und gebacken. Backst du Weihnachten?
Ja, habe ich noch gar nicht dieses Jahr gemacht, aber eigentlich normalerweise ja, vielleicht schaffe ich es noch.
Was gibt's zu essen bei euch?
Die drei Tage, meinst
ja.
du? Ja, wir machen das immer gleich. Meine Schwester, meine Eltern und ich, wir wechseln uns ab. Wir sind praktisch immer alle zusammen, alle drei Tage und wechseln uns ab. Also Heiligabend bei einer Familie, am nächsten Tag sind wir alle bei der anderen oder ja. und dann bei meiner Mutter. Oder umgekehrt, wir wechseln auch die Tage.
Und da gibt es ein festes Programm?
Ja, da gibt es festes Essen. Bei meiner Mutter gibt es immer Kaninchen, bei meiner Schwester immer Gänse und bei mir immer Raclette.
Du hast eigentlich die beste Karte mit Raclette gezogen.
Na, sag das
ist am wenigsten
nicht.
Arbeit.
Ach, das stimmt nee? Überhaupt nicht. Man schnippelt sich ja tot. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen.
So Pilzchen und Schinken
alles
und Silberzwiebeln,
von Gürkchen. Und wir sind ja auch sehr viele Leute.
Ja, wir reden drüber. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, Weihnachten wegzufahren,
ich
oder?
Auch nicht. Habe ich einmal gemacht.
Ja, fühltest du dich irgendwie
da war
verloren?
Ich in Kapstadt und ist in der Sonne und dachte, es ist bestimmt ganz toll. Und ich fand es ganz komisch.
Oder?
Ja.
Also für mich gehört auch so Zuhause dazu, Familie dazu
genau.
und
Silvester
auch die Gewohnheiten, dass es immer so ist, wie es immer ist. Ne?
Genau.
Immer das zu essen, was es auch in den Jahren davor zu essen
war. Ja, und es ist Weihnachten, ist so ein Familienfest.
Ja, finde ich auch. So süß, die alten Aufnahmen vor allem, ne? wo du ganz jung angefangen hast.
Ja.
Und ich glaube, eine Aufnahme war das gerade Speicherstadt Hamburg?
Das war Sage und Tochter, genau.
Das war einer deiner ersten oder
das Serienfilme? Das war so die Serie, die mich dann so im Westen nach vorne gebracht hat, nach dem Mauerfall.
Und das Schöne ist, dass du jetzt ja auch wieder häufig im Norden bist. Schule am Meer dreht ihr in Hamburg, Flensburger Förde. Bist du gerne hier im Norden?
Total, ich bin wahnsinnig gerne hier. Und ich war gerade lange hier. Wir haben gerade Schule am Meer gedreht bis Mitte November.
Ja.
Und wir drehen das ja hauptsächlich in Hamburg, ein bisschen in Flensburg. Und ich habe es sehr genossen.
Oliver Mommsen, mit dem spielst du da. Und der war unlängst hier zu Gast und der hat aus dem Nähkästchen geplaudert. Hör mal, weißt du, was er gesagt hat? Hör mal. Hier ist er.
Und sensationell finde ich das Gerücht, dass Anja Kling irgendwie sich verletzt hat.
Ach komm, das habe ich in der Maske so erzählt. Ihr seid so gemein. Also passt auf, ich darf es nicht erzählen, aber wir sind ja unter
uns. Wir sind ja unter uns.
Anja tanzt leidenschaftlich gerne und Anja tanzt richtig gut. Und Anja hat eine Ballettausbildung, also ist ja eine gelernte Tänzerin. Und irgendwann, wenn so ein bisschen der Teufel war in dem Fall unser Tonmann Kai, der sie herausgefordert hat, sie hat einen Spagat gemacht. Heute humpelt sie.
Und ich humple noch.
Nein, und jetzt wirklich?
Ja, weil ich bin nicht in den Spagat gerutscht, sondern ich wollte in den Spagat springen.
Kannst du das?
Na, eben offenbar nicht mehr. Ich konnte das mal und ich hatte vergessen, dass ich jetzt nicht mehr 25 bin. Und der Tonmann Kai, der war so unfassbar gelenkig und der machte plötzlich so einen lässigen Spagat, dachte ich, kann ich auch. Und springe in diesen Spagat und als ich unten ankam, dachte ich, das war gar keine gute Idee. Ich konnte vor den anderen so tun, als hätte ich nichts, aber heimlich habe ich gedacht, scheiße.
Aber alles auf der Tanzfläche, so
auf der Tanzfläche,
in so einer Aftershow.
Ich habe dann weiter getanzt und dann so getan, als müsste ich mal kurz aufs Klo und habe dann kurz gedacht,
schon so schon beim Setzen auf dem Deckel.
Ja, und ich merke es immer noch.
Es echt? Ist, ich hab, wann war das? Wie viele Wochen ist
na,
das her?
War Oktober, glaube ich.
Ach. Ich meine, wenn du willst, kannst du noch mal zeigen, dass du es kannst.
Nein, das mache ich ja nicht normal. Also denselben Fehler zweimal machen wäre reine Blödheit.
Ja, aber dass du überhaupt ist, doch innerlich noch dachtest, du wärst noch, ne?
Ja, also
die Anja von damals, die das
aber
noch kann.
Man muss sich einfach irgendwann warm machen.
Und, besser ist.
Ja, Das habe ich gelernt jetzt.
War das denn okay für dich, dass Olli das ausgeplaudert hat?
Ja, ich fand das sehr lustig. Ich war kurz geschockt, hat am nächsten Morgen ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, kam gleich beim Frühstück zu mir und hat es mir sofort gezeigt und hat gesagt, du, ich war gestern bei das, ich habe das gesagt. Aber er hat ja, also er hat erstens die Wahrheit gesagt.
Und zweitens ist er ja so einer, dem kann man nicht böse sein.
Ne? Ja, und dann hat er das doch auch sehr charmant rübergebracht.
Total. Also wir fanden es auch sehr lustig. Und Schule am Meer, da merkt man ja, dass ihr euch auch gut versteht. Und dass es offensichtlich eine tolle Produktion ist und ein tolles Team. Du sagst gerade, ihr habt gerade wieder gedreht.
Wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit gerade mit Miguel, Alexandra in der Regie. Olli und ich verstehen uns sowieso sehr gut, aber auch unser Team und unsere Episodenrollen und alle, die da so mitmachen. Wir sind echt eine richtig coole Truppe.
Du bist die Direktorin an einer Berufsschule an der Förde mit Blick aufs Meer. Und Olli ist ja dazugekommen so ein bisschen als der etwas
ein bisschen der Quereinsteiger.
Verrückte Quereinsteiger. Ne? Den aber alle irgendwie lieben, weil er halt ein bisschen anders ist als normale Lehrer. Genau. Und du hast aber als Direktorin so deinen Schaff mit ihm.
Genau. Und wir haben auch jetzt in den neuen beiden Folgen uns sehr darauf konzentriert, auf dieses Verhältnis zwischen Katharina und Erik, so heißen wir da, die sich sehr oft uneins sind, aber eigentlich mögen sie sich, aber das ist so ein bisschen so ein, was sich neckt, das liebt sich.
Das schauen wir uns mal an, wie das aussieht.
So, jetzt bist du mal ruhig. Erik, hörst du mich?
Oh. Au, ja, hau mir noch eine rein. Überfahren reicht ja nicht.
Hast du nicht gesehen, oder was?
Hast du mich nicht gesehen?
Okay, dann tschüss, ja?
Was denn, du willst schon gehen?
Ja.
Du bleibst schön hier.
Quatsch, Katharina geht nach Hause.
Du hast ihn überfahren und du kümmerst dich um ihn, ganz einfach.
Nicht ganz so einfach offensichtlich für dich. Du bist etwas erstaunt, aber man könnte jetzt ja denken, das kommt ja erst noch diese Folge, da bahnt sich jetzt was an, wenn du dich um ihn kümmerst.
Naja, also lasst euch überraschen. Also das ist erstmal mit sehr viel Arbeit verbunden, aber das Ganze haben wir, wie gesagt, gerade erst gedreht. Das ist noch im Schnitt, das ist noch gar nicht fertig. Also ja, Marc, ich bin selbst gespannt.
Was die Kollegen dann daraus machen. Aber ganz genau. Ich glaube, das Schöne ist, dass ihr auch beide eure Rollen so mitentwickelt habt und mitentwickeln könnt. Ne? Als meine Kollegin, die das Vorgespräch mit dir geführt hat, dich angrief, glaube ich, kam gerade die Regisseurin rein und ihr habt euch zusammengesetzt und nochmal so, dass er arbeitet. Ne?
Der Regisseur.
Oder Regisseur.
Genau, genau. Also wir waren sehr involviert in den Entstehungsprozessen. Das hat natürlich viel Spaß gemacht.
Und ist auch nicht selbstverständlich.
Nee, absolut Produktion. Nicht. Ja, nee, absolut nicht. Nee.
Ja. Merkt man.
Ja.
Oliver und du in der Schule am Meer, das könnte eine Liebe auf den zweiten Blick werden. Bei dem Paar, das uns jetzt Torgewittern Kochs vorstellt, war es der erste Blick. Hannelore sah Arnold und Zoom war ihr Schwarm, der aussah wie Freddy Quinn, vergessen. 60 Jahre ist das jetzt her und die beiden sind immer noch verliebt, wie am ersten Tag.
Hannelore und Arnold Weise haben gerade ihre diamantene Hochzeit gefeiert. Seit 60 Jahren gehen sie gemeinsam durch dick und dünn. An das erste Treffen erinnern sich beide noch genau.
Ich wollte Kellnerin lernen. Am 3.3. habe ich da angefangen, 64. Und den gleichen Tag abends läuft mir mein jetziger Ehemann, mein früherer Verlobter, über den Weg. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich nicht mit ihm tanzen gehen wollte. In Schwarzenpeter, noch ein Dorf weiter. Dann, nachdem wir tanzen waren und er mich nach Hause mal gebracht hat, ja, dann hat es gefunkt.
Und dann ging alles ganz schnell. Nur 7 Monate später, am 24.10.64, die Hochzeit in Weiß. Die Geburt der beiden Söhne Wolfgang und Gerhard mit nur 1,5 Jahren Abstand krönt das Glück. Doch zunächst müssen ganz kleine Brötchen gebacken werden.
Haben wir erstmal ein Zimmer bei den Schwiegereltern nur gehabt. Das war das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, Küche, Kinderzimmer, alles in einem. Wir haben mit nichts angefangen, wo wir geheiratet haben. Wir haben uns alles mühsam zusammengespart.
Arnolds Job als Eisengießer reicht nicht aus für die junge Familie.
Aber die erste Zeit haben wir noch neben der Arbeit noch gekellnert.
Ja, da habe ich auch noch abends geputzt in Fabrik und in Möbelgeschäft. Und 1979 Da habe ich bei Katus angefangen. Als Auszeichnerin und Packerin für die Ware da.
Trotz der vielen Arbeit, das Familienleben war ihnen immer wichtig. Vor allem die Werte, die sie an die Söhne Wolfgang und Gerhard weitergeben.
Man soll immer offen auf andere Leute zugehen. Hilfsbereit vor allen Dingen auch. Nicht nur der Familie gegenüber, auch Fremden.
Zusammenhalt, auch in schweren Zeiten. Vor 3 Jahren muss Arnolds linkes Schultergelenk nach einer Infektion entfernt werden. Lange war nicht klar, ob er das überlebt.
Mir geht es schlecht, wenn es ihm auch schlecht geht. Wo er so lange so schwer krank lag, wo ich die Hoffnung schon verloren habe, dass er noch mal gesund wird. Aber das war...
Ich springe den Teufel immer wieder von der Schippe.
Zum Glück. Denn jetzt, endlich, mit 88 und 81 Jahren, können sie ihr Leben in vollen Zügen genießen.
Wir fahren sehr gern in Urlaub. Da lassen wir uns so richtig gut gehen. Die Seele baumeln, vor allen Dingen all inklusiv, wo keine Wünsche frei sind. So was machen wir gerne.
60 Jahre Ehe, 2 Kinder, 2 Enkel, 2 Urenkel und viel Gelassenheit.
Wir leben von heute auf morgen. Wir überlegen gar nicht viel, was sein könnte oder was noch kommen könnte. Das will ich auch gar nicht wissen. Ich lebe heute und jetzt. Und ich genieße jeden Tag, den ich lebe. Und hoffentlich recht, recht lange noch.
Und in 5 Jahren ist ja auch schon eiserne Hochzeit.
Wahnsinn, ne? Ja. So eine schöne, berührende Liebesgeschichte. Ja. 60 Jahre, das ist für dich natürlich jetzt gar nicht so besonders, wenn du dir deine Eltern anschaust, ne?
Ja, tatsächlich, meine Eltern haben auch, die feiern auch 60. Hochzeitstag und zwar genau an Heiligabend.
Die haben Heiligabend vor 60 Jahren geheiratet?
Ja, aber nicht aus irgendwelchen romantischen Gründen, sondern meine Mutter war schwanger und es war der letzte freie Termin vor der Geburt und dann haben sie Heiligabend geheiratet. Aber hat natürlich was, weil vergisst man nicht den Tag.
Nee, und vor allem, wie feiert ihr jetzt auch diese Hochzeit nochmal?
Wir feiern Weihnachten erstmal nur
Weihnachten. Genau.
Genau, und meine Eltern feiern dann ein paar Tage später mit ihren Freunden nochmal. Und meine Mutter wird jetzt sagen, warum hast du das erzählt? Jetzt denken ja alle, ich bin ganz alt.
Wie alt ist sie denn?
Na, das sage ich jetzt nicht.
Wie haben dich die kennengelernt, deine Eltern? Mein Vater war ja auch beim Film, ne?
Mein Vater war damals an der Filmhochschule noch Student.
Mhm. Und genau. Mama war Keramikerin?
Meine Mama war da noch Lehrerin.
Ja.
Die ist dann später Keramikerin geworden. Und dann da haben sie sich kennengelernt, da waren die ganz jung. Meine Mutter war 20 oder 19.
Wahnsinn. Ich glaube 19. Ja, toll. Ja. Und dann war sie auch lange eure Agentin, deine Mama. Mhm. Und das Schöne ist, ihr lebt ja auch alle noch zusammen. Wir sind ja jetzt hier in so einem Waldgrundstück, weil ihr praktisch in so einem kleinen Waldgemeinschaft...
Sehr, sehr schön gemacht.
Oder? Sieht das nicht toll aus? Es sieht aus, als wären wir mittendrin im Wald.
Ich hoffe, man sieht das.
Und ihr wohnt praktisch in einem Ort, der mehr oder weniger im Wald ist, wo ihr tagtäglich auch im Wald drumherum seid, so wie wir jetzt.
Ja, genau. Also Waldgemeinde nennt sich das, aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir jetzt in lauter Hütten im Wald wohnen. Es ist schon ein Ort, aber der ist eingebettet in einem Wald. Und ich bin tatsächlich jeden Tag im Wald, weil ich einen Hund habe. Und mit der Hündin gehe ich halt jeden Tag spazieren. Und deshalb habe ich jeden Tag was von diesem Wald.
Was hast du für einen Hund?
Ich habe einen Labradudel, eine alte Dame.
Das heißt?
Die ist schon die wird 13 jetzt. Mhm. Aber die ist noch sehr, sehr...
Aber hier sehen wir sie auch.
Ah, ja, ja, okay. Die ist sehr fit noch und... geht jeden Tag mit uns da. Das ist auch unser Wald, den wir da gesehen haben.
Das Besondere ist ja, dass du geboren bist in dem Ort und dann zwischendurch mal mit deiner Schwester, mit Gerrit in Berlin warst. Und dann
ich bin in Potsdam geboren. Meine Eltern sind in den Ort gezogen, als ich fast 6 war.
Ja.
Dann bin ich da groß geworden und mit 16 bin ich nach Berlin gezogen. Da war ich dann im Internat, am Ballettschulinternat. Und bin dann, als ich so Kinderwunsch verspürt habe, wollte ich wieder zurück in den Wald, weil ich irgendwie mir nicht vorstellen konnte, Kinder in der Großstadt großzuziehen, am Spielplatz sitzend mit geschnittenen Möhrchen in einer Tupperdose. Da hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf. Und deshalb hat es mich dann wieder aufs Land gezogen, weil ich wollte sagen, geht raus spielen und kommt einfach zum Essen wieder rein.
Ist ja schon besonders, wenn man zurück zu den Eltern zieht. Viele können sich das ja nicht vorstellen, vielleicht woanders dann hin, aber nicht unbedingt. Aber bei euch ist es oder bei dir
war es so? Bei mir war es genau umgekehrt. Ich hätte mir jetzt nicht ein anderes Dorf oder ein anderes Land vorstellen können. Ich wollte dahin, wo ich auch Leute kenne. Dazu kommt, dass es einfach wahnsinnig günstig gelegen ist. Man fährt mit der Rego ganz schnell nach Berlin und nach Potsdam. Und deshalb wohnen da jetzt inzwischen auch ganz, ganz viele meiner Freunde.
Das ist so? Aus der Branche oder Freunde
auch
von früher?
Also Bettina Zimmermann wohnt da auch.
Bettina Zimmermann wohnt da auch mit Kai Wiesinger. Okay, genau. Und ich habe gehört, Tim Bensko ist jetzt auch hingezogen.
Der wohnt da auch.
Also ist ja wie eine Künstlergemeinde oder so eine Künstlerkolonie.
Ja, nein, also mein Freundeskreis besteht jetzt auch nicht nur aus Schauspielern oder Künstlern oder so. Ja, also so, die kommen aus allen möglichen Berufen, aber inzwischen leben da wirklich viele. Und wir haben sogar die direkten Nachbargrundstücke, da hat mein Schwiegervater lauter Tore gebaut und wir haben die in die Zäune gesetzt, sodass wir gar nicht über die Straße gehen müssen. Wir gehen jetzt praktisch immer querfeldein durch die Grundstücke, durch diese Tore und besuchen uns. Bei unserem direkten Nachbarn sitzt mein Mann gerade.
Das ist ja fantastisch. Das ist eigentlich so, wie man es sich wünscht. Ne?
Das ist, ja, so das ist ganz, gemein, ganz toll.
Du hast was Eigenes, kannst zumachen, aber trotzdem bist du auch sehr nah und hast was Gemeinsames.
Genau, man kann kurze Wege mit sich sein und für sich sein und alleine sein. Man muss aber nicht. Man kann auch sagen, oh, heute ist mir irgendwie nach Menschen und dann hat man Menschen.
Und kocht ihr auch gemeinsam? Gibt es da so gemeinsame Abende an großen Tischen, so Friends of Family, dass ihr alle zusammenkommt?
Ja. Nicht immer gleich alle, aber da bilden sich dann so Grüppchen, mal diese Leute und mal die anderen und so. Aber das haben wir schon oft.
Traumhaft. Ja. Und die Kinder auch alle mittendrin, die wachsen da auch.
Oh, meine Kinder sind ja beide ausgezogen.
Und sind die auch noch dort im Ort oder sind die mittlerweile auch in Berlin?
Die sind 7 Kilometer weg. So.
Das ist ja nix. Ich glaube, Gerrit ist auch fast um die Ecke, so 7 Kilometer
genau
ungefähr.
Genau, da, wo meine Kinder auch wohnen.
Das heißt, es bleibt alles so in der Familie zusammen verbacken.
Und auf jeden Fall sehr nah.
Es ist so süß. Wir haben so Fotos von dir und Gerrit gefunden, wie ihr früher durch diesen Wald gelaufen seid zusammen und die Diskos unsicher gemacht habt, das zeigen wir mal gerade, das Foto. Und das Lustige ist, weil Gerrit sieht da wirklich aus wie so ein Nena-Foto. Habt ihr es mal eben? Also Nena-Style. Und da hat man da so das Gefühl, sie ist ja ein bisschen älter. Hier, guck mal.
Ah, ja, ja.
Und du noch so ganz brav daneben. Ja. Und da hat man das Gefühl, die große Schwester hat die Kleine wahrscheinlich immer mitgezogen und war schon so eine wilde Hummel, während du noch so ein bisschen schüchtern da reinguckst.
Es ist ja so ein Alter, irgendwann ist ja der Altersunterschied nicht mehr so gravierend. Aber mit 11 und 16 ist er eben sehr groß.
Ja, sind 5 Jahre zwischen euch. Ja,
das ist die eine eben schon eine junge Frau und ich war da noch ein totales Kind.
Aber ihr seid ja auch ein bisschen unterschiedlich im Charakter. Sie ist so ein bisschen wilder, glaube ich, und du bist ein bisschen schüchterner.
Ja.
Mittlerweile hat sich das immer noch, oder würdest du sagen, es hat sich angeglichen?
Es hat sich angeglichen, sicherlich durch den Beruf, aber in unserem Grundwesen ist es schon, glaube ich, immer noch so.
Sehr süß auf jeden Fall. Und dass ihr auch beide den gleichen Beruf gegriffen habt, ist das ein bisschen, weil du gedacht hast, na, gar nicht so schlecht, was die Große da macht?
Es ist ein bisschen, weil ich da reingerutscht bin. Im Gegenteil, ich dachte ganz, ganz lange, man muss für den Beruf so sein wie meine Schwester. Deshalb habe ich mir das gar nicht zugetraut und hätte nie als Kind gedacht, dass ich Schauspielerin werden könnte. Niemals. Ich hatte tatsächlich Angst, vor der Klasse ein Gedicht aufzusagen. Ich war gar nicht so jemand, der nach vorne geht.
Ja.
Das hat dann der Beruf mit mir gemacht, dass ich mich mehr getraut habe.
Und diesmal auch weißt, wir beißen alle nicht hier beim Fernsehen, wenn du zur Talkshow eingeladen bist.
Ja, die Phobie habe ich jetzt dann auch mal überwunden.
Weil wir hier so schön im Wald sitzen und hier so viele Pilze sind. Gehst du ab und zu Pilze sammeln?
Ja, also bei uns wachsen wirklich sehr viele Pilze und man kann da mit einem Korb und einem Messer gehen, um wirklich Pilze zu sammeln. Aber bei mir ist es oft, also gerade dieses Jahr war es so, ich hatte gar keine Zeit zum Pilze sammeln. Aber ich bin ja mit dem Hund im Wald und dann musste ich manchmal so gehen, weil ich dachte, oh, jetzt stehen da schon wieder rechts und links so viele und ich habe jetzt weder ein Messer noch einen Korb dabei und so. Ja, also das ist nicht jedes Jahr gleich, aber dieses Jahr war echt wieder so ein Pilzjahr.
Siehst du, und ich würde so gerne mal Pilze sammeln gehen und ich war noch
Komm zu mir, ich gehe mit dir Pilze.
Ja, ich nehme dich beim Wort, weil das würde ich wirklich gerne mal machen. Ja? Gut, okay, also im Herbst komme ich zum Pilze sammeln. Aber nur, wenn du auch ganz genau weißt, welche
Ich nehme nur die, von denen ich ganz genau weiß, dass man sie essen kann.
Okay. Was Schöne ist, was du gerade gesagt hast, dieses gemeinsame Kochen finde ich ja immer herrlich. Mit Freunden, aber auch, wenn sie im Kleinkreis feiern. Hauptsache, am Ende gibt es was Süßes. Und deshalb hat Sora Klepp heute was Unkompliziertes aus der Weihnachtsbäckerei. Das duftet und schmeckt.
Moin und hallo! Wir hatten jetzt schon eine schöne Suppe und einen Hauptgang in meinem Weihnachtsmenü und jetzt fehlt natürlich noch eins, der krönende Abschluss, ein Dessert. Und das ist heute ein Lebkuchen mit einer aufgeschlagenen Schokoladenganache. Hört sich fancy an, ist aber kinderleicht und das Lebkuchenrezept ist von meiner Oma und ich schwöre euch, das ist so lecker, das werdet ihr niemals vergessen. Also, los geht's! Für Omas Lebkuchen habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen Butter geschmolzen. Die sollte nicht mehr allzu heiß sein. Und jetzt kommt da Zuckerrübensirup dazu. Dieser schöne dunkle sorgt für eine karamellige Note, für eine tolle Farbe. So, der Sirup reicht noch nicht. Da kommt noch Zucker dazu. Eine Prise Salz. Lebkuchengewürz. Riecht so lecker. Man braucht auch nicht mal ein Rührgerät dafür. Einfach nur einen Schneebesen und eine Schüssel. Das sieht auch schon gut aus. So, da kommt jetzt ein Schluck Milch dazu, um das Ganze auch noch weiter runter zu kühlen, damit unsere Eier gleich ja nicht stocken. So, die können wir jetzt einrühren. Nummer 1 und Nummer 2. Zack, 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 zack. So, und jetzt nehmen wir uns eine Schüssel. Da kommt rein Mehl, Backpulver und ein bisschen Natron. Und jetzt unsere flüssigen Zutaten. Genau das ist die Konsistenz, die wir jetzt haben wollen. Klümpchenfrei, sämig, cremig und ein schöner Glanz. Und das Ganze kommt jetzt in eine Backform. Für mein Rezept habe ich jetzt eine eckige Form genommen. Wenn ihr keine eckige Form habt, könnt ihr auch einfach eine einfache Springform nehmen. Der backt jetzt bei ungefähr 175 Grad auf mittlerer Schiene, Ober- und Unterhitze für ca. 45 Minuten. Und wir machen jetzt unsere Ganache. Eine Ganache ist eine streichfähige Schokoladenmasse, wenn man so möchte, bestehend in der Regel aus Sahne und Schokolade. Ich habe jetzt Zart-Bitter-Schokolade genommen und die kommt jetzt einfach in die heiße Sahne und wird darin aufgelöst. Die war jetzt über Nacht im Kühlschrank. Es geht super einfach am Vortag vorzubereiten und damit könnte man jetzt auch zum Beispiel eine Torte einstreichen, wenn die danach mit Fondant oder so eingedeckt werden soll. Oder aber man macht es so wie ich und schlägt das Ganze jetzt auf, weil da ist ja Sahne drin, das heißt, kann man aufschlagen. Dann hat man in 0, nix ein Mousse au Chocolat. Perfekte Konsistenz. Und natürlich, wie bei Oma, Naschen nicht vergessen. Ich habe meine Mousse jetzt hier oben so drauf gespritzt. Man kann sie natürlich auch einfach als Nocke daneben servieren. Schmeckt genauso gut. Das war es jedenfalls mit meinem Weihnachtsmenü. Angefangen mit einer Topinambursuppe, einem schönen Pativier-Pie und mit diesem krönenden Abschluss habe ich euch hoffentlich ein schönes Weihnachtsmenü kredenzt. Ich hoffe, ihr kocht es nach. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und schöne Feiertage.
Vielen Dank, liebe Zora, sah wieder super lecker aus. Und wer das ganze Menü nachkochen möchte, natürlich sind die Rezepte alle bei uns auf der Seite. Und wir wünschen auch Zora Klipp natürlich ein wunderbares 2025 und freuen uns schon auf ganz viele neue Rezepte. Du hast gerade gesagt, du bist gar nicht so eine Süße, ne?
Nee.
Das hilft ja an Weihnachten, wenn man nicht süß ist.
Ich habe nicht so einen süßen Zahn. Ich backe gerne und mache das gerne, aber ich esse es dann nicht.
Ach, das ist lustig. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die ist Vegetarierin und die kocht auch Fleisch für ihre Freunde, aber probiert es noch nicht mal. Also schmeckt es nicht ab, aber sie macht es, weil sie weiß, dass die anderen
also so streng wie nicht. Ich koste schon mal so einen Kuchenteig, ja. Aber ich denke dann immer so, ich würde immer eine salzige Erdnuss vorziehen.
Gut, das hilft sehr, um dann die Figur zu behalten, die du ja hast. Du spielst mit in einer wunderbaren Krimi-Reihe, die heißt Das Quartett im ZDF. Gibt jetzt 8 Folgen, jetzt kommt die 8., glaube ich. Ne?
Jetzt kommt die 8.
Die 8. Und es spielt in Leipzig und du bist die Chefin eines Kommissariats. Ihr seid im Team. Was für eine bist du und was ist das Besondere an dem Kommissariat, würdest du sagen?
Ich glaube, bei uns menschelt es einfach sehr und wir sind miteinander. Ich bin eben nicht so die vordergründige Chefin, sondern da gibt es gar keine Hierarchien. Wir vier sind alle gleichberechtigt und wir lösen zusammen diese Fälle und wir verstehen uns wahnsinnig gut, also als Schauspieler und auch in unseren Rollen. Und das ist sehr, sehr besonders. Also das Drehen, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
In Leipzig dreht ihr?
Leipzig und Berlin.
Leipzig und Berlin. Das heißt, du musst immer ein bisschen pendeln. Du bist ja sowieso viel unterwegs. Aber wie gesagt, Das Quartett, deshalb auch der Name, Das Quartett. Wir schauen einfach mal rein. Ja.
Tag, da seid ihr ja. Offensichtlich wurde hier ein Live-Escape-Game gespielt. Oder sollte gerade anfangen.
Live-Escape-Game?
Ja. Was ist denn das?
Ja, das ist so eine Art Abenteuerspiel.
Ein Rätsel.
Also man muss in der vorgegebenen Zeit herausfinden, wie man aus einem Raum herauskommt oder eben aus mehreren Räumen.
Genau.
Und ihr kennt das alle, oder was?
Ja, na klar.
Schon ein paar Mal gespielt.
Ja, ich auch. Einige.
Ja, auch richtig viele.
Mhm.
Sie wollten die Blutung stoppen. Alle behaupten, nichts mit dem Tod zu tun zu haben.
Okay, wir separieren Sie erstmal jeden Einzelnen in einen Raum. Und dann befragen wir Sie gleich hier. Mal sehen, wer die beste Geschichte hat.
Okay.
Es gibt also einen Toten bei diesem Live-Escape-Game.
Natürlich, natürlich.
Muss uns aber jetzt doch noch mal erklären, weil ich glaube, die meisten von uns hätten auch so geguckt wie du, als die gesagt haben, was das ist, dieses Live-Escape-Game. Was genau ist es?
Naja, er hat es ja gerade beschrieben, Jean, ja? Wo die praktisch in einem Raum Rätsel lösen müssen, um eine bestimmte
Spur einen Fall zu lösen.
Und einen Fall zu lösen oder so, genau. Und dabei stirbt jemand. Und wir hatten da, dieser Film, muss ich sagen, ist ein ganz besonderer Film geworden. Es ist ein ganz besonderes Quartett, der läuft ja auch ein bisschen zu einer anderen Zeit. Es ist leider auch vorerst der letzte.
Morgen, wollen wir schon mal sagen, läuft er, ne?
Morgen,
morgen?
28. Dezember läuft er.
Ah, nächste Woche, nach Weihnachten.
Weihnachten. Gut. 28. Dezember, 21:45 Uhr.
28. Dezember, 21:45 Uhr.
Genau, und der ist so ein bisschen, also Elmar Fischer hat da Regie gemacht und ich finde ja, er hat so ein bisschen eine Mischung geschafft aus Miss Marple, Edgar Wallace und Tarantino. Auch mit der Musik, auch mit dem unfassbar guten Licht von Björn Hanelt. Und das Ganze, wir sind, springen ein bisschen aus der Reihe, ja. Wir sind nicht ganz so wie sonst, aber ich finde es ganz, ganz toll. Also es hat ganz viel Spaß gemacht, das zu drehen. Und das anzugucken hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Also ich hoffe, dass die Leute das genauso feiern wie wir.
Ja, vor allem, wenn du sagst Tarantino, Miss Marple, ja. Das ist ja alles höchste ja. Schublade. Und absolut. Dann hat man jetzt eine Erwartungshaltung. Und das mit ja. dem Licht, finde ich, war gerade auch zu sehen. Das ist nämlich wirklich eine sehr schöne Stimmung, auch in diesen geschlossenen
ja,
Räumen.
Ja, auch überhaupt die ist. Kameraführung, aber auch die Inszenierung von Elmar Fischer. Mhm. Und wir haben so ganz großartige Schauspieler für die Episodenrollen. Also das lohnt sich richtig. Es ist alles ein bisschen überhöht,
ja.
aber es macht Spaß.
Also gucken, 28. Dezember, 21:45 Uhr, 90 Minuten, das Quartett mit Anja in der, kann man ja gar nicht sagen, Hauptrolle, wenn ihr so ein Quartett seid.
Nein, doch, irgendwie in schon. Einer der Hauptrollen.
Einer der Hauptrollen als Miss Marple der Neuzeit. So süß, grüne Hochzeit. Erinnerst du noch die Szene und überhaupt das
ich
Drehen?
Ich weiß alles noch.
Echt?
Ja.
Wie alt warst du da?
17.
17.
Ja, das war mein allererster Film.
Wie hast du dich da mit und dabei gefühlt? Hast du danach gedacht, das mache ich jetzt wieder oder gedacht, oh Gott, nie mehr?
Nee. Also ich bin ja da auch so ein bisschen zufällig reingerutscht, ja. weil die halt in der DEFA, in der ehemaligen DEFA gedreht haben, haben sich alle Mädchen aus meiner Klasse, wir sind da alle zusammen so hingegangen.
Da war ein Casting, die haben jemanden gesucht.
Genau, die haben jemanden gesucht, genau. Und es gab einen Film, der hieß Sieben Sommersprossen vorher, der war in der DDR ein echter Kultfilm, den habe ich, glaube ich, 10-mal gesehen. Das hat derselbe Regisseur gemacht.
Ja.
Und es hieß, Grüne Hochzeit soll so ein bisschen die Fortsetzung werden. Und dann wollten natürlich da alle mitspielen. Und ich bin da, wie gesagt, dachte ja nicht, dass ich sowas auch nur annähern kann.
Ja.
Und bin dann mit meinen Freundinnen dahin und dann haben wir uns da totgegackert und haben gar nicht, sind null davon ausgegangen, dass eine von uns das auch werden könnte. Und dann wurde ich das. Und dann war ich erstmal so erschrocken, weil ich dachte, wow, die ganzen schönen Sommerferien sind dann weg und ich kann das ja auch gar nicht und so. Und das war dann meine Familie, die mich so ein bisschen überredet hat und gesagt hat, hör mal, das ist ein Riesenabenteuer, deshalb musst du ja nicht unbedingt Schauspielerin werden, wenn du das nicht willst, aber probier doch mal aus. Und dann habe ich es ausprobiert, fand es super und wollte danach aber nicht Schauspielerin werden.
Ach, warum nicht?
Ja, ich dachte, das ist nichts für mich. Ich wollte ja eigentlich immer Medizin studieren. Mhm. Das war dann auch damit so ein bisschen ad acta gelegt. Dann habe ich gedacht, vielleicht was hinter der Kamera. Dann habe ich mich für Filmwissenschaften beworben. Da bin ich einfach durch die Aufnahmeprüfung geflogen, weil ich mich schlecht vorbereitet habe, weil ich auch ein bisschen auf dem hohen Ross saß und dachte, wer einen Film gedreht hat, weiß genug, um diese Aufnahmeprüfung zu schaffen. Wusste nichts. Und und dann habe ich erst mal gedreht, weil ich einfach so Angebote bekam durch diesen einen Film. Und dann dachte ich, ehe ich jetzt auf der Straße hänge, drehe ich doch. Und die Leidenschaft dafür und auch die Lust an diesem Beruf, die kam erst später. Da war ich dann 22, da dachte ich, Mensch, meine Schwester war da nicht ganz unschuldig. Die sagte, du bist so doof. Ich habe versucht, 1000 andere Dinge zu studieren, Publizistik und Theater- und Musikwissenschaften habe ich mal eine Weile studiert und so. Und dann hat sie gesagt, Anja, mach doch mal was in der Richtung, in der du eh schon arbeitest. Geh mal zur Schauspielschule, mach mal ein bisschen Sprecherziehung und so. Und das habe ich getan und dann bin ich dabei geblieben.
Hier die Schwester nochmal, ihr beiden. So ein tolles Bild von euch. Ja, Gott sei Dank bist du dabei geblieben, denn es ist eine schöne Karriere. Du hast viele Preise auch bekommen und bist wirklich eine der besten Schauspielerinnen in Deutschland. Doch, finde ich, kann man sagen, auf jeden Fall, Anja. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass du dem Rat von Gerrit gefolgt bist und im Metier geblieben bist. Ja. Ursprünglich, hast du gerade ja gesagt, wolltest du nicht Schauspielerin werden, sondern Ärztin. Und zwar eine, die, hast du auch, glaube ich, mal gesagt, irgendwo im Bereich Krebs forscht und arbeitet. Vielleicht auch deshalb dein Engagement für Kinder, die an Krebs erkrankt sind. Zum Glück überleben ja mittlerweile fast 82% der kleinen Patienten ihre Krankheit. Aber trotzdem ist noch viel zu tun. Johanna Lepper.
Blick zurück auf eine schwere Zeit. Vor 2 Jahren bekommt Marie kurz vor ihrem 12. Geburtstag eine erschütternde Diagnose. Leukämie.
Die Augenbrauen sind richtig wenig auch. Ne? Zeig mal jetzt. Da sind wir da.
Das war schockierend. Also habe ich einfach versucht, alles positiv zu nehmen und versuchen, dadurch zu kommen.
Es fühlt sich wirklich an wie eine richtig krasse Achterbahnfahrt. Vor allen Dingen mit diesen schweren Infektionen, die dann die Chemotherapie mitbringt. Und dann hofft man und bangt und leidet mit dem Kind. Und ich habe da so lange nicht mehr hingeguckt auf diese Bilder, weil ich das auch natürlich ein bisschen von mir fernhalten musste. Aber wenn ich das jetzt so angucke und Marie ist so gesund, dann bin ich eigentlich nur richtig, richtig stolz, was wir da geschafft haben.
Trotzdem stehen nach wie vor viele Kontrolltermine an am Uniklinikum in Hamburg. Weil Marie eine aggressive Hochrisikoleukämie hat, muss sie genau beobachtet werden. Auch wenn sie die Krankheit überstanden hat. Die Ärztin ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Aber
auch wenn du jetzt ein normales Blutbild hast, heißt es nicht, dass deine weißen Blutkörperchen schon so gut funktionieren, wie das wäre, wenn du keine Chemotherapie bekommen hättest. Somit bleibt diese Neigung zu Infekten mit Sicherheit noch über den Winter hinaus bestehen.
Die Chemotherapie tötet die kranken Zellen ab, aber auch die gesunden, die für das Immunsystem verantwortlich sind. Dadurch war Marie so geschwächt, dass sie im Verlauf der Therapie eine gefährliche Hirnhautentzündung und eine Lungenentzündung bekam.
Im langfristigen Verlauf wird der Fokus mehr gerichtet sein auf Nachsorge im Sinne von Spätfolgen, die eben auch durch die intensive Therapie erscheinen können. Da werden wir sie tatsächlich noch viele Jahre begleiten.
Nur einen Steinwurf entfernt arbeitet ein Forschungsteam daran, die Chemotherapie bei Maries Form der Leukämie irgendwann zu umgehen. Das würde verhindern, dass das Immunsystem der Kinder schweren Schaden nimmt. Seit 4 Jahren erforschen sie einen revolutionären Ansatz.
Wir benutzen natürliche Killerzellen des körpereigenen Immunsystems, um diese therapeutisch gegen die Leukämie einzusetzen. Und wir verändern diese natürliche Killerzelle in einer Weise, dass sie quasi scharf gemacht wird, um die Leukämiezelle abzutöten.
Heißt, das Team baut neue Immunzellen im Labor. Und das zur Hälfte aus Forschungsgeldern, der Rest sind Spenden. Die Initiative Knack den Krebs hat sich das zur Aufgabe gemacht. Denn für die klassische Pharmaindustrie ist das Thema nicht lukrativ genug. In Deutschland erkranken zum Glück nur etwa 600 Kinder pro Jahr an Leukämie mit sehr guten Heilungschancen, zum Beispiel durch Chemotherapie. Doch für die zahlen die Kinder einen hohen Preis. Marie war nach ihrer Therapie so schwach, dass sie wieder laufen lernen musste.
Erstmal kleine Schritte, kleine Strecken, größere Strecken. Und dann irgendwann ging es dann wieder ganz. Also es war ein langsamer Prozess, aber es war ein Prozess, der sich gelohnt hat, finde ich.
So tapfer, diese Kinder, ne? Und die schon eben mit Krankenhaus leben müssen, im Krankenhaus mit der Krankheit leben müssen. Dein Engagement für Kinder mit Krebs, wie sieht das aus und woher kommt es, dass du dich ausgerechnet dafür engagierst?
Ich engagiere mich für das Kids-Tumorzentrum in Heidelberg. Das hat sich mal so ergeben durch eine Fernsehsendung tatsächlich, Ein Herz für Kinder. Mhm. Da wurde ich gefragt, ob ich eine Patenschaft für einen Beitrag übernehmen würde. Da ging es um ein damals 3-jähriges, schwer an Krebs erkranktes kleines Mädchen. Die hatte einen Hirntumor. Und das habe ich gemacht und habe im Zuge dessen die behandelnden Ärzte kennengelernt, den Professor Dr. Pfister in Heidelberg. Und durfte dann also diesen Ärzten da so über die Schulter schauen. Und das hat mich so zutiefst beeindruckt, wie die mit welcher selbstlosen mit selbstlosem Engagement, die sich um diese Kinder kümmern und kämpfen, wirklich kämpfen, weil krebserkrankte Kinder nun mal anders behandelt werden müssen als krebserkrankte Erwachsene. Und ich habe mich dann im Grunde selbst zur Patin gemacht und habe gefragt, ob ich nicht irgendwas tun kann und ich diese Prominenz nicht mal sinnvoll einsetzen könnte. Und hat er gesagt, sehr gerne. Und seitdem unterstütze ich sie, wo ich kann und wo es eben auch sinnvoll ist. Wir machen zum Beispiel einmal im Jahr so eine Blumenkampagne. Da machen inzwischen deutschlandweit ganz, ganz viele Floristen mit. Da kauft man Blumen, ja, und von diesem Betrag geht eben was zum Kindertumorzentrum, weil die sich eben oft noch über Spenden finanzieren müssen.
Ja, haben wir auch gerade gehört bei Knack den Krebs, dass sie eigentlich nur forschen können, weil sie eben Spendengelder bekommen.
Genau. Das ist jetzt, glaube ich, 10 Jahre her oder so, und seitdem bin ich da und tue, was ich tun kann.
Es ist wahrscheinlich auch, du bist ja selbst Mutter von 2 Kindern. Nochmal, wenn man selbst gesunde Kinder hat und dann eben auch die kranken Kinder sieht, ist man umso demütiger und dankbarer.
Absolut. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Kinder gesund geboren wurden und gesund geblieben sind bis heute. Jetzt sind sie groß, mal sehen.
Wie alt sind sie jetzt, deine beiden?
20 und 24.
Und werden die auch Schauspieler, Schauspielerinnen?
Nein.
Sie haben junge Mädchen?
Nein.
Nee?
Nein.
Ganz beide sicher nicht?
Nein, ja, die machen beide was komplett anderes.
Ja. Du hast ja jetzt die Schauspielagentur deiner Mutter übernommen. Deine Mutter hatte ja dich und Gerrit in der Agentur und ich glaube noch ein paar andere Schauspieler, Schauspielerinnen. Und du und dein Mann, ihr habt die Agentur jetzt übernommen. Das heißt, du bist jetzt in deiner eigenen Agentur?
Ja, also man muss mal sagen, hauptsächlich mein Mann hat es übernommen. Da ich ja auch drehe, hat das nicht funktioniert, dass ich Agentin und Schauspielerin gleichermaßen bin. Da bleibt dann was auf der Strecke. Das heißt, mein Mann hat seinen Beruf aufgegeben.
Hier sehen wir Oliver, dein Mann.
Genau, und hat die Agentur meiner Mutter übernommen. Meine Mutter wohnt ja, wie gesagt, nebenan. Die ist auch noch beratend ein ganz wichtiger Teil unserer Agentur. Und ich arbeite ihm quasi zu. Ne? Ich habe so meine Aufgaben, ich lese die Drehbücher, ich spreche mit den Schauspielern über die Angebote und so weiter und so fort. Aber dieses tägliche Geschäft, das macht mein Mann.
Ich meine, deine Mutter hatte ja ein sehr gutes Gefühl für dich, weil du hast ja tolle Rollen, auch sehr unterschiedliche
Rollen
gespielt.
Hat sie auch noch.
Absolut.
Ja.
Ne? Und das muss man ja dann auch haben als Agentin.
Genau.
Ich finde ganz süß, ich habe irgendwo gelesen, dass dein Mann heißt Herr Exel und du bist Frau Zettel.
Genau. Es ist wirklich so.
Heißt, du schreibst alles auf und er...
Dann finde ich den Zettel nicht mehr und so. Und er hat überall Excel-Tabellen und will mir das dann natürlich auch immer geben. Ich weiß aber nicht, wie man damit umgeht. Und dann schreibe ich es wieder schnell ab auf den Zettel und so.
Aber macht dir Spaß, dass du dir vorstellen könntest, es wird auch für dich irgendwann mehr werden, vielleicht dieses Agenturgeschäft?
Ja, möglicherweise.
Mhm. Ja, vor allem kannst du selber mal gucken, was so kommt an Drehbüchern, was du vielleicht auch selbst
dann... Ja, also mir macht das, was ich jetzt da für die Agentur tue, schon auch sehr viel Spaß. Dadurch habe ich natürlich überhaupt keine freien Tage mehr, weil entweder drehe ich,
glaube ich,
oder ich sitze in der Agentur. Aber das ist selbst gewählt und gewollt und das macht uns sehr viel Spaß. Und Olli, also mein Mann, der geht richtig auf. Der hat ja seinen Beruf dafür aufgegeben.
Und der hat auch beim Film gearbeitet. Ne?
Genau, der hat Licht gemacht und ist jetzt eben Agent und hat ganz viel Freude dabei.
Super. Wenn du sagst, du hast viel gearbeitet in diesem Jahr, kurzer Blick auf 25, wie sieht's da aus? Wird's da ruhiger oder hast du das Gefühl, oh Gott, ist jetzt schon wieder so voll der Kalender?
Ich habe jetzt was ganz Schönes vor. Also ich drehe ein Projekt, weiß ich nicht, ob ich darüber schon reden darf. Auf jeden Fall fürs ZDF gibt es ein ganz, ganz schönes Buch. Das fängt jetzt Anfang Februar schon an. Bis Ende März. Dann hoffe ich natürlich, dass wir der Schule am Meer wieder weiterdrehen, nochmal 2 Folgen.
Und vielleicht auch das Quartett?
Ja, wer weiß.
Wer weiß?
Sie haben gesagt, vorläufig gibt es keine neuen Folgen.
Aber wenn jetzt ganz viele gucken.
Vorläufig heißt ja nicht endgültig. Mal gucken. Wir brauchen einfach wirklich viele Leute, die jetzt auch gucken.
Also dann drücken wir die Daumen und wir sagen nochmal am 28.12. um 21:45 Uhr das Quartett. Anja, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße auch an Gerrit. Komm gut nach Hause mit dem Zug gleich wieder nach Berlin. Ich hoffe, es ist nicht zu voll. Und die ganze Schauspielblase von allen, die wir hier auch kennen. Tschüss.
Tschüss.
Und morgen kommt Stefan Zinner, auch Schauspieler. Freuen wir uns drauf. Bis dahin. Tschüss, geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Ciao.